ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Okay, holy fucking shit.
So. Alles gut?
Ja.
Gut, dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute nicht Tücken der Technik, sondern Workshop Talk. Also eigentlich wollen wir uns nur ganz entspannt darüber unterhalten, was wir so gemacht haben. Uneigentlich ist es furchtbar warm und die Technik spinnt furchtbar rum und wir sind alle so ein bisschen genervt. Aber ich
jetzt
hoffe,
mal
dass
sagen, natürlich Technik spinnt auch, aber ich glaube, dass mein Problem heute war 100% User-Error. Also
das macht überhaupt nichts. Mein momentanes Problem ist, dass mein Hirn einfach ab 25 Grad und 3 Allergietabletten so ein bisschen den Betrieb einstellt.
Okay.
Von daher hoffe ich jetzt, also ich habe Cola mit Eis. Ich hoffe, dass Kalt und Zucker und Koffein jetzt dafür sorgen, dass ich noch so ein paar kohärente Sätze sagen kann.
Aha. Ich habe hier gutes mittelfränkisches Leitungswasser.
Ja, lecker. Mhm. Ja, Leitungswasser ist auch, weil unverdünnte Limo trinke ich fast gar nicht mehr. Finden andere Leute immer ein bisschen fies. Aber
also,
egal.
Also ich finde Cola an sich ekelhaft, egal in welcher Form.
Ich brauche einfach ab und zu das Koffein. Normalerweise nehme ich auch lieber Limo. Aber ne, heute alles, was uns irgendwie wach hält, wird heute einfach genommen. Und Kaffee geht nicht, weil Kaffee ist warm. Und mir ist so warm. Das ist alles nicht möglich. So, anyway, Workshop Talk. Was haben wir denn so getrieben? Letztes Mal hatten wir uns ja sehr viel über Cover und Buchsatz und so ein Kram unterhalten und gar nicht mal so richtig, also es gehört natürlich auch irgendwo alles so ein bisschen zum Schreiben dazu, zumindestens wenn man so seinen eigenen Kram irgendwie macht und jetzt nicht irgendwie so einen tollen Verlag hat, der das für einen alles erledigt, aber war jetzt halt ne, so ein bisschen so drumrum Talk. Aber ich glaube, du wolltest noch was zum Buchsatz erzählen, wenn ich das richtig hatte.
Das stimmt. Ich wollte noch was zu Buchsatz erwähnen, weil sich nämlich rausstellte, dass die Dame, die das Video zu wie verwendet man Scribus gemacht hat, selber nicht so hundertprozentig firm in der Verwendung dieses Programms war. Es ist nämlich so, und es hätte mich auch im Nachhinein sehr gewundert, wenn dem nicht so gewesen wäre. Es gibt die Funktion, dass man Objekte setzt und man kann eben auch Text setzen. Das ist wahrscheinlich im Bearbeiten-Menü oder sowas. Aber da kann man jedenfalls hingehen und dann kann man sein gesamtes Buch da reinsetzen und der macht dann automatisch mehr Seiten und macht automatisch die Seitenumbrüche und all sowas. Also man muss das nicht von Hand machen. Es stand dann halt auch, war halt auch ein Kommentar unter dem Video drunter, in dem das erklärt wurde, dass man das ja eigentlich nicht machen muss. Und die Macherin des Videos hat geantwortet, oh cool, das wusste ich gar nicht. Und was mich jetzt schon wieder so ein bisschen überrascht hat, weil wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre und sie hat irgendwie schon 3 Bücher auf diese Methode, auf diese Art und Weise gesetzt, ja, ich an ihrer Stelle wäre wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen und gesagt, danke. Danke für diese Information. Wieso wusste ich das vorher nicht? Oh mein Gott.
Es bringt ja jeder über verdrossene Milch weinen, bringt ja auf der anderen Seite auch nicht so viel. Aber also ich kann das immer gut. Ich persönlich würde in so eine Situation wahrscheinlich weniger kommen, weil ich immer diejenige, also zumindest im Büro auch immer diejenige bin, die lieber irgendwie 3 Stunden damit verbringt, ein altes Template auf dem Server zu suchen, als das irgendwie neu zu machen. Weil ich immer denke, nö. Weil wenn ich das finde und anpassen kann und es wieder irgendwo hinlege, wo ich es wiederfinde beim nächsten Mal, dann ist es eine Investition. Es gibt ja so Leute, die sind dann so von blindem Aktionismus getrieben und machen dann einfach alles irgendwie per Hand und von null auf neu und keine Ahnung. Und ich denke mir immer so, nee, dafür bin ich viel zu faul. Könnt ihr mich überhaupt nicht meinen. Aber gut.
Ja.
Vielleicht ist es auch ein Coping-Mechanism, dass man jetzt nicht so in seinen YouTube-Kommentaren irgendwie seine dunkle, schwarze Verzweiflung durchscheinen lässt.
vielleicht.
Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es gut zu wissen, weil das hätte mich jetzt auch irgendwie extrem von so einem Programm halt irgendwie abgehalten, wenn ich das alles irgendwie per Hand hätte machen müssen. Das ist ätzend.
Oh ja. Oh ja. Definitiv.
Ich meine, gut, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, ich bin halt so that basic bitch, die halt irgendwie immer noch mit Word arbeitet. Von daher sollte ich mich jetzt, was kreative Dinge und so Umsetzungen angeht, auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich nicht irgendwie gerechtfertigte Häme und Spott auf mein armes Haupt laden lassen möchte. Aber ja, ich finde, wenn man sich halt schon mit einer dezidierten Software halt irgendwie auseinandersetzt, dann soll die einem das Leben doch gefälligst einfacher machen und nicht schwieriger.
Ja, das, ich meine,
vielleicht habe ich da den Sozialvertrag zwischen mir und der Technik wieder falsch verstanden, aber.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ich meine, wenn du denkst, das ist halt der Preis dessen, dass ich mein Buch selber setze, dann ja, ist das halt der Preis dessen, dass du dein Buch selber setzt. Und
okay,
damit,
gut.
Ja, wenn das jetzt die einzige Möglichkeit wäre, ich meine, ich hätte dann auch gesagt, naja gut, dann mache ich es halt irgendwie mit Word oder so.
Ja.
Aber
ja, ich meine, es gibt ja auch, also ne, es ist ja auch ein, also Buchsatz an sich ist ja auch eine oft unterschätzte Kunstform. Ich glaube zwar, dass vielen, ich sage jetzt mal so normal Verbrauchenden, nicht unbedingt so Einzelheiten direkt auffallen. Ich hatte letztens irgendwann ein Buch, das war rechtsbündig gesetzt.
Aha.
Oder war es links? Nee, linksbündig. So, das fand ich irgendwie total merkwürdig, weil man ist halt so an diesen Blocksatz gewöhnt. Und dann ist es halt irgendwie so plötzlich. Aber ich meine, es lenkt jetzt nicht vom Inhalt des Textes ab. Es war mir aber aufgefallen, weil das halt ungewöhnlich war. Aber ansonsten fallen mir halt viele Feinheiten wahrscheinlich auch nicht so unbedingt ins Auge. Auf der anderen Seite gibt's halt so Leute, die ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen komisch sind. Ne? Da hatte ich letztens noch dran gedacht, als du mich gefragt hast, in welcher Schriftart meine Bücher gesetzt sind. Habe ich noch gedacht, ja, ich finde meine Schriftart auch gut. Ich möchte aber, ne, nur damit man mir nachher nicht vorwirft, ich hätte das nicht erwähnt, nochmal die 3-Sterne-Bewertung der Versammlung einwerfen, wo drin stand, das Buch ist super, das einzige Manko ist die Schriftart, 3 Sterne. Ne? So, also.
Ja, ich muss sagen, die Schriftart von der Versammlung fand ich jetzt auch nicht so geil.
Das ist aber dieselbe.
Das ist dieselbe?
Das ist alles dieselbe. Meine Bücher sind alle in derselben Schriftart gesetzt. Das sieht manchmal nicht so aus, aber es ist so.
Ist die in der Versammlung kleiner oder so?
Nö.
Das ist dieselbe Punktgröße?
Ja.
Krass.
Das sieht halt nur manchmal nicht so aus, je nachdem, das sieht manchmal krass anders aus, je nachdem, wie die Absätze gestaltet sind und wie halt auch so die visuellen Elemente dazukommen und so. Aber ich wollte das mal erwähnt haben, weil das halt auch immer so ein bisschen mein Gegenargument ist, wenn mir Leute sagen, nein, aber von Rezensionen lernt man doch so viel.
man lernt auf jeden Fall, was der Rezensent gedacht hat oder die Rezensentin.
Man lernt auf jeden Fall, worauf die Leute achten. In diesem Fall hilft es mir halt nur nicht wirklich, weil, ne, also Geschichte fand er ja offensichtlich, oder sie, keine Ahnung, war ja offensichtlich alles gut. Ich weiß aber auch nicht, was jetzt an der Schriftart ihm nicht gefallen hat. Von daher ist es halt so mit dem Lerneffekt so ein bisschen mau.
Aber das ist echt schräg, weil ich hatte in die Versammlung rein nochmal, das hatte ich nochmal in der Hand. Und da war irgendwie so, dass ich mir so dachte, so, das sieht aber irgendwie krampfig aus, die Schriftart. Und dann hatte ich Elysion 2, dass wir jetzt so peu à peu lesen, mein Schatz und ich uns das gegenseitig vor. Es ist jetzt seit seinem Urlaub vorbei ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen, aber es liegt auf jeden Fall auf dem Wohnzimmertisch rum.
Na gut, es ist ja auch ein dickes Buch, von daher.
Genau. Und schaut, er war
ja auch lange davon.
Genau, ja, aber da die Schriftart habe ich mir angeguckt und dachte, doch, die ist angenehm. Die würde ich auch nehmen.
Ja, das ist, wie gesagt, ich wollte das nur erwähnt haben. Das ist halt, tatsächlich dieselbe Schriftart. Und ich bin fast davon überzeugt, wenn ich dir eine Neuauflage vom Rosenfriedhof schicken würde, die jetzt auch in derselben Schriftart ist, würde das nochmal anders aussehen. Also es ist ganz weird. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist weird.
Vielleicht auch das einfach das Verhältnis von der Schrift zur Seitengröße, oder? Oder ist das, hast du auch das Versammlung?
Also das Format an sich ist dasselbe. Es kann natürlich immer so ein bisschen daran liegen, wie dick das Buch auch ist, wie das halt so in der Hand wirkt. Ich versuche halt auch immer so ein bisschen den Buntsteg halt irgendwie noch mit einzustellen, damit man das Buch halt nicht so brechen muss, um halt an den inneren Rand halt irgendwie noch ranzukommen. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Ratespielchen, wie viel man da halt zuschlägt, damit es halt irgendwie nicht so aussieht, als wäre da der Rand doppelt so breit wie an der Außenseite, aber trotzdem noch angenehm zu lehnen. Bla. Das ist so Special Interest. Das sind so Feinheiten, die interessiert jetzt wahrscheinlich wirklich keine Sau. Aber das war mir nur aufgefallen, dass ich nochmal erwähnen wollte, dass nur weil man sich eine Schriftart ausgesucht hat, die einem gut gefällt, das A nicht heißen muss, dass die anderen Leuten gefällt, das ist immer so. Aber zum anderen halt auch nicht heißen muss, dass das in jedem Buch dann trotzdem gleich aussieht. Das ist komischerweise einfach nicht der Fall. Ich weiß aber auch, woran es liegt.
Jetzt verrat doch mal, welche Schriftart das ist. Ist es Times New Roman?
Konstantina oder sowas heißt die.
Ah, okay. Von der habe ich schon gehört. Allerdings weiß ich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Es ist jetzt auch so ein Basic-Ding, ne? Also Times New Roman fand ich war, also ist mir zu, ist mir zu mill, aber
zu sehr Basic, Bitch.
Ja, nee, die ist mir vor allen Dingen zu breitläufig. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit meine, aber ich habe halt das Gefühl, die verschwendet halt Platz auf der Seite.
Ja,
ich immer versuche, meine Papierausgaben halt irgendwie zu begrenzen, damit die nicht so teuer werden, ne, weil Self-Published-Preise sind halt leider irgendwie sowieso schon hoch und bla, möchte ich halt keine Schriftart nehmen, die halt per se schon mal 20 Seiten draufschlägt, weil sie halt einfach so einen breiten Buchstabenlauf hat, der meiner Meinung nach unerheblich ist. Ich meine, ne, wie gesagt, ich kann es schon verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber das ist halt relativ klein und eng und bla, und dann kann ich das nicht so gut lesen, aber dafür haben halt die Götter des Internets halt auch die E-Books erschaffen. Da kann man sich das selber einstellen, wie man das gerne hätte. Von daher finde ich, ist das immer ein ganz guter Kompromiss zu sagen, ich gucke halt, dass es angenehm lesbar ist für die meisten Leute, aber dass halt trotzdem die Seitenzahl so weit wie möglich begrenzt bleibt, damit man sich das auch leisten kann und nicht irgendwie... Weiß ich nicht, so das halbe Wochenbudget für so ein Buch ausgeben muss. Das muss ja nun auch nicht sein.
Nee, ich hab erst noch eine Schriftproben gemacht mit verschiedensten Schriften, um zu gucken, wie die so wirken im Vergleich. Allerdings muss ich jetzt gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich die Zettel hingetan habe, auf denen das drauf ist.
Ich habe das auch irgendwann mal gemacht. Ich weiß das noch, das war... keine Ahnung. Habe ich das zur Versammlung gemacht? Ich weiß es gar nicht. Oder war das schon zu Zeiten von Elysion 1? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall auch tatsächlich mal so Hömmele Schriftarten, vor allen Dingen halt auch irgendwie so mehrere Seiten nebeneinander, weil ich finde, so ein Absatz oder so alleine tut's dann für mich auch nicht. Ich muss das halt sehen, wie das in mehreren Seiten irgendwie funktioniert. Und das habe ich dann damals für uns auf der Arbeit noch gedruckt, weil unser Drucker im Arsch war. Meine Kollegen haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was macht die da? Ich halt irgendwie so mit 20 Seiten Papier in der Hand halt immer so, und das da? Oder vielleicht doch dieses? Oder vielleicht, also es ist tatsächlich, man kann mit Schriftarten so viel Zeit verschwenden und nicht nur mit den Schriftarten, die aufs Cover können, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Sondern halt auch mit so ganz langweiligen Serifenschriftarten für so einen blöden Buchsatz, wo man sich ja denkt, da ist die Auswahl ja an sich eigentlich schon begrenzt. Weil man käme wahrscheinlich nicht auf die Idee, seinen Buchblock in Comic Sans oder, keine Ahnung, in Calibri oder sowas zu setzen. Aber trotzdem, das schon begrenzter ist als jetzt so ein Cover, kann man da noch ziemlich viel Zeit mit verbringen.
Auf jeden Fall.
Wenn man ein Nerd ist, wenn man, ne, aber wie gesagt, so Schriftarten Nerdtum ist halt so ein Special Interest, der sehr faszinierend ist. Das kann ich sehr empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Anyway. Jetzt habe ich dir aber schon wieder reingequatscht. Warst du mit deiner Ausführung zu Ende oder kam da noch irgendwas?
Ich war mit meiner Ausführung zum Thema Buchsatz, war ich soweit fertig. Das war nur dieses kleine Addendum, das ich da noch so zufügen wollte. Dass eben, ja, ich da unwahre Behauptungen über Skribus in die Welt gesetzt habe.
Ja.
Was ich jetzt korrigiert habe. Also es ist nicht unbedingt die Hölle. Und was auch so aus den Kommentaren zu sehen war, hat sich die Videomacherin auch irgendwie die umständlichst mögliche Art und Weise ausgesucht, dieses Programm zu verwenden.
Und manchmal hat man so ein Händchen dafür, ich kenne das.
Ja, halt vor allem, wenn man sich das auch irgendwie alles selber dran schafft und irgendwie selber guckt und dann irgendwelche, es gibt ja in Programmen sehr oft mehr als eine Möglichkeit, was zu tun. Du kannst in der Menüleiste auf Kopieren klicken oder du machst Steuerung C. Zum Beispiel so die eine Sache. Und sie hat halt immer die Variante genommen, bei der man irgendwie so quasi auf Kopieren klickt und wusste nichts von den Varianten, wo man einfach im Grunde genommen, also ne, ist jetzt nicht so, dass sie alles mit der Maus gemacht hat und keine Tastatur-Shortcuts kannte. Das war jetzt nicht, was ich damit ausdrücken wollte. Sondern sie hat halt immer den umständlicheren Weg. Genau.
Nun ja. Und ansonsten näherst du dich mit großen Schritten dem Ende deiner Überarbeitung, hattest du letztens erzählt.
Ja. Ja, ich bin jetzt auf Seite 136 von 147. Habe auch schon überlegt, wenn ich dann morgen diese letzten 10 Seiten drüber lese, ob ich da auf Twitter irgendwie so einen Final Countdown mache. It's the final countdown. Aber ich muss sagen, so zumindest bei mir ist es so, dass Dinge aus der Ferne immer gruseliger und komplizierter und irgendwie so aussehen, als wenn sie das dann tatsächlich da sind. Was wahrscheinlich unter Umständen auch daran liegt, dass man, wenn sie dann da sind, vorher noch ganz viel Zeit hatte, sich irgendwie damit zu beschäftigen und Wege zu finden, damit umzugehen und irgendwie sich abzufinden oder davon zu lösen oder all sowas. Und heute bin ich aufgewacht mit dem Gefühl so, eigentlich habe ich total Bock, dann nachher durch dieses Buch durchzugehen und überall, wo Frackjacke und Jackett steht, zu gucken, dass das auch dem entsprechenden Charakter, dass dem entsprechenden Charakter zugehörige Vokabular ist. Weil nämlich Louis sagt Jackett, Joanna sagt Frackjacke und Seraphine sagt Frack. Und Scrivener, die Suche kann allerdings Regex, das heißt, ich kann hingehen und eine schöne reguläre Expression machen, die nach allen drei Sachen gleichzeitig sucht. Und dann muss ich nur, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wäre vielleicht schön gewesen, wenn ich am Anfang mal mir die Mühe gemacht hätte, die Szenen damit zu taggen, aus wessen Perspektive die ist. Dann könnte ich einfach durchgehen und einmal alle auswählen, die aus Joannas Perspektive sind und dann alle, die aus Seraphins Perspektive sind, alle, die aus Louis Perspektive sind. Die Sache ist, ich meine jetzt im Beispiel Frackjacke, ich glaube, dass es kein einziges Mal vorkommt, dass ein Charakter dieses Wort in wörtlicher Rede verwendet. Weil, ne, wenn ich dann eine Szene hätte, die aus Joannas Sicht ist, aber Seraphine sagt dann irgendwas über Louis Frack, dann müsste das halt trotzdem Seraphines Vokabular entsprechen, weil sie es wörtlich sagt. Aber ich glaube, das kommt kein einziges Mal vor. Und ja, das heißt, an sich könnte ich dann jetzt noch mal durchgehen und mir einmal die Mühe machen, all meine Szenen mit dem Perspektivcharakter zu taggen. Weil ich jetzt auch bei der Überarbeitung interessanterweise welche immer so viel darüber geredet hatte, dass irgendwie so, ja, Perspektivshifts sind ja gar nicht so schlimm. Das ist ja alles halb so wild und so, wenn man das gut macht und so. Aber ich habe jetzt beim Überarbeiten so viele kleine Perspektivblips rausgenommen, wo eine Szene eigentlich aus der Perspektive eines Charakters ist. Und ich dann irgendwie dachte so, naja, aber das ist doch jetzt so, so wichtig und so hübsch und so, aber so klein und irgendwie, das kann ich jetzt nicht in einen eigenen Monolog rückblickend dann irgendwie von dem anderen Charakter machen und so. Und bin jetzt aber dann dazu übergegangen, einfach halt die äußerlichen Symptome des inneren Vorgehens aus der Sicht des Perspektivcharakters zu beschreiben, was irgendwie auch schon ausreicht, damit die geneigte, aufmerksame, mitdenkende Leserschaft irgendwie diese hübsche Sache mitkriegt. Und auf der anderen Seite ist es dann auch, selbst wenn nicht, ist mir aufgefallen, diese kleinen Perspektivblips reißen einen schon raus. Während ich das geschrieben habe, interessanterweise hat mich das gar nicht so gestört. Aber das ist, ich meine, vielleicht ist das jetzt auch der Abstand dazu, weil ich meine, was ich gerade drüber lese, habe ich vor 1,5 Jahren geschrieben, ungefähr, ein bisschen weniger. Das heißt, da habe ich jetzt 1,5 Jahre Abstand zu und ja, wahrscheinlich ist es das.
Wahrscheinlich ist es das. Also ich kenne das selber. Also ich mache ja kein Headhopping normalerweise, aber bei mir ist es ganz oft so, wenn ich den entsprechenden Abstand erstmal habe, dass auch so, weiß ich nicht, so Informationsmanagement-Sachen. Es ist so Dinge, von denen ich halt irgendwie dachte, die musst du da an der Stelle unbedingt erklären. Und wenn du da halt irgendwie mit ein paar Monaten Abstand drauf guckst, dann denkst du dir so, ja, aber wieso? Weil das muss da kein Mensch wissen. Also selbst wenn das da, eigentlich ist das selbsterklärend. Und selbst wenn nicht, dann ist das nicht so schlimm, weil man versteht es auch trotzdem noch. Und dann nimmst du das halt wieder raus. Aber in dem Moment, wo du es halt schreibst, findest du es A, nicht komisch, dass es da steht. Und B, denkst du dir so, ja, aber das ist doch total toll an der Stelle. Also von daher kann das sich schon mal ändern, so im Verlaufe der Zeit, so die Einstellung.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch so, dass man irgendwie, wenn man drin ist und drin arbeitet, dann hat man halt die Gründe dafür im Kopf und die vergisst man halt dann so nach und nach. Und wenn man dann irgendwie ein Jahr später nochmal draufkommt, weiß man nicht mehr, warum habe ich das jetzt eigentlich nochmal so gemacht und einem fallen nur Gründe dagegen ein und so. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja, ich hab immer noch Szenen drin, die aus mehr als einer Perspektive geschrieben sind. Nur, dass es dann halt so ist, dass sie fängt aus der Perspektive des einen Charakters an und über die Szene hinweg wechselt es dann in die Perspektive des anderen Charakters. Aber das irgendwie so zwischendurch, du hast irgendwie, die Szene ist aus Louis' Sicht und dann hast du zwischendurch mal einen Absatz aus Joannas Sicht drin. Das habe ich jetzt hinten an mehreren Stellen, weil ich mir dachte so, es ist noch nicht genügend Romantikzeug aus Joannas Perspektive da. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Joanna ist nur einfach nicht so verdammt intens wie Louis. Das heißt, ihre Romanze ist neben dem, was Louis irgendwie an geballter Emotion in sich drin hat, ist dieses relativ normale Verliebtsein irgendwie von Joanna und das auch, ne, erst so feststellen, so, vielleicht sind da doch so Gefühle, das ist halt irgendwie so eher so leise Hafenklänge, während Louis so in Death Metal irgendwie unterwegs ist. Und das wirkt dann halt einfach so, als wäre da nicht so viel. Das kann natürlich jetzt ein Problem sein. Das ist eine gute Frage. Wirkt das dann so, als wäre Joanna irgendwie gelangweilt, obwohl sie es nicht ist? Und die Leserschaft kann das eigentlich gar nicht so wirklich wahrnehmen und so wirklich einordnen und wertschätzen.
Also ich denke, im Zweifelsfall ist es prinzipiell gar nicht mal so schlecht, wenn man halt Charaktere hat, die so von unterschiedlichen Emotionalitäts, Leveln kommt, weil es kann ja auch auf der anderen Seite jemanden geben, der halt meint so, ach, dieses ständige High-Drama, kann ich mal irgendwer einer einfach nur sagen, ja, ich finde dich ganz toll, oder ja, dass ja. das halt gleich irgendwie so, du bist die Sonne meines Daseins, nicht, dass du sowas geschrieben hättest, oh mein Gott, aber ne, so du weißt, was ja, ich ja. meine. Es, ja, ist ja. Halt, es gibt halt auf der anderen Seite halt bestimmt auch Leute, die sich mehr mit diesem leisen Violinenspiel irgendwie identifizieren wollen, als mit der großen Opernarie von Wagner, die dann halt irgendwie so dagegen schreit, so, aber ich bin verliebt! Und dann so, ja, also ja, von ja. daher, ich finde sowas immer gut. Verschiedene Leute werden halt so, werden auf an verschiedenen Fall. Punkten dann halt so irgendwie ihre Relatability-Momente haben und das, ja.
Nee, es ist denk jetzt, ich, ist es dann ist ganz jetzt, nett. Es ist jetzt auch definitiv so, nicht so, dass ich irgendwie auch nur im Ansatzweise, auch nur ansatzweise, auch nur für den Bruchteil einer Sekunde gedacht hatte, vielleicht drehe ich bei Joanna auch den Emotionsverstärker auf 11 hoch. Dem ist nicht
so. Das wäre auch
so.
Ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen, also ich glaube, das käme auch ein bisschen komisch.
Ja, vor allem müsste ich das Buch dann nochmal neu schreiben. Also Joannas Perspektive komplett nochmal neu schreiben und sie irgendwie auch so, weil Louis, der ist emotional, der hat immer dieses Gaspedal bis auf den Asphalt runter. Also der ist halt so. Der ist halt. Der dreht halt immer heiß. Und Joanna ist halt mehr so normal. Und nee, meine Überlegung war halt, ihr noch ein paar mehr Szenen zu geben, aber das ist halt auch Quatsch, weil dann müsste ich anfangen zu wiederholen und das ist einfach nee. Ja, das lassen wir jetzt mal einfach so und wenn dann irgendwie das Feedback kommt, dass Joanna irgendwie so abgeklärt und ruhig wirkt, dann muss ich halt sagen, ja, lies das Buch nochmal. Einfach, lies es einfach noch ein zweites Mal und achte mal auf die Szenen mit Joanna. Vielleicht fällt es dir dann auf. Und wenn nicht, dann ja, halt nicht. Ja. Ist halt so. Ist halt nicht jedes Buch.
Es gibt ja auch genug Dinge, die einem erst beim zweiten oder dritten Mal lesen auffallen, weswegen ich immer Leute so ein bisschen unterbewusst verurteile, die halt irgendwie sagen, ja nee, ich lese aber kein Buch zweimal, ist so langweilig. Und dann denke ich, ja okay. Ich persönlich kann nicht verhindern, dass ich jetzt ein bisschen schlechter von dir denke. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dir entgeht super viel. Aber pff, ja. gut, muss man halt wissen, ne? Muss halt jeder für sich selber so entscheiden. Aber das ist halt tatsächlich etwas, das so den Literaturwissenschaftler in mir so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Also nicht, dass ich, dass, ne, wenn das jetzt jemand hört, der auch irgendwie so denkt, na toll, die hält mich jetzt für einen Arsch. Nein, das ist nicht wahr. Ich kann nur nicht verhindern, dass ich prinzipiell irgendwie so, dass mein Gehirn plötzlich sofort in diese ganzen Richtungen geht, von diesen wunderbaren Aha-Momenten, die ich hatte, irgendwie als ich Bücher zum zweiten, dritten, achten Mal gelesen habe. Und ich das halt immer schade finde, dass halt diese ganze neue Sichtweise und neue Welt, die sich halt teilweise eröffnet, dann einfach so verschließt, weil man sich denkt, ja, aber ich weiß ja jetzt, was passiert und mehr interessiert mich ja nicht.
Ich meine, das waren dann jetzt aber auch Bücher, die dich fasziniert haben und ich gehe da mal davon aus, dass auch Leute, die sagen, nee, ich lese Bücher nicht zweimal, das ist doch langweilig, dass auch die das eine oder andere Mal über ein Buch stolpert, dass sie dermaßen anspricht oder fasziniert oder Spaß macht, dass sie es nochmal lesen würden. Und ich denke mir, wenn du jemand bist, der irgendwie zum Beispiel Thriller liest, weil es Spaß macht, mitzuraten, das ist natürlich wie diese Ermittlerspiele, weißt du? Wenn du es einmal gespielt hast und weißt, wer es ist, dann kannst du das Spiel nicht nochmal spielen. Und so in der Art kommen dann Bücher rüber, womit ich jetzt nicht unterstellen will, dass du nicht auf dem Schirm hast, dass es Leute auch gibt. Ich wollte das nur noch mal für unsere geneigte Zuhörerschaft auch noch mal.
Es ist schon in Ordnung. Es gibt halt nur Leute, die halt so kategorisch irgendwie so, ich verschenke halt alle meine Bücher, nachdem ich sie einmal gelesen habe. Und das wundert mich dann halt immer so ein bisschen, weil da halt irgendwie nicht dieser Qualifier kommt, so von wegen, ja, außer es hat mir wirklich gut gefallen, dann lese ich es nochmal. Und ich mir denke, ja, natürlich, Bücher, die mir nicht super gut gefallen haben, lese ich auch kein zweites Mal. Vielleicht verstehe ich das auch dann irgendwie falsch, oder es ist halt ein Problem der Kürze der Kommunikation teilweise, da hast du durchaus recht. Aber wie gesagt, ich tatsächlich gibt es halt Leute, die auch Bücher, die ich sehr mochte, halt irgendwie nach einem Kapitel weggelegt haben. Wir haben das ja schon mal festgestellt, ne? Mhm. Lesen ist eine unfassbar subjektive Erfahrung.
Yep.
Ich heute erst wieder bei Twitter gelesen, dass sich jemand über Beta-Leser, also ne, über das Prinzip von Beta, ja, beziehungsweise, ja, eigentlich beschwerte sie sich darüber, dass so getan wird, als wären Beta-Leser das Nonplusultra und als würde man die unbedingt brauchen, weil sie halt irgendwie meinte, sie hätte irgendwie jahrelang nur so eine Ablehnung nach der anderen von irgendwelchen Verlagen bekommen, weil sie immer total viele Beta-Leser hatte und das Buch immer verschlimmbessert hat mit lauter widersprüchlichem Feedback. Wo ich mir denke, vielleicht ist das Problem allerdings an dem Punkt nicht das Beta-Leser-System, sondern deine Reaktion auf Feedback.
Ja.
Also, ne, weil, also ich meine, natürlich ist es so, dass jeder irgendwie einen anderen Prozess hat und natürlich ist es so, dass es völlig legitim ist, nur mit einer oder einem Lektor oder Alpha-Leser oder wie auch immer oder Lektorin bei einem Verlag oder irgendwie sowas zusammenarbeiten zu wollen. Ne, funktioniert ja, viele Leute machen das so. Und dass es natürlich nicht so ist, dass nur, dass du halt irgendwie 11 Leuten deinen Text gezeigt hast, dass er damit zwangsläufig besser wird. Das definitiv ist da Quantität und Qualität nicht dasselbe.
Ja, aber vor allem, wenn du
in halt dem Moment habe ich mich halt gefragt, wenn du halt jedes Feedback, das du bekommst, halt irgendwie unhinterfragt übernommen hast, auch wenn es widersprüchlich war und auch wenn du der Überzeugung warst, dass es deinen Text schlechter gemacht hat, muss ich mich fragen, warum?
Ja, da fehlt halt eine Idee davon, was man eigentlich will und ein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis als Autorin. Weil, wie du so schön sagst, das ist irgendwann ab einem gewissen Punkt, bist du da, dass du sagst, okay, das Buch ist jetzt das, was ich will, dass es ist. Ich bin damit zufrieden. Ich habe meine Entscheidungen getroffen, auch irgendwie kontroverse. Und ich weiß, warum ich sie getroffen habe und warum ich sie so getroffen habe. Und wenn dann jemand ankommt und sagt so, ja, das hättest du aber anders machen sollen, kannst du sagen, ich weiß, dass ich es hätte anders machen können, aber ich habe mich entschieden, aus diesem jenem welchen Grund es nicht zu tun. Und ja, aber wenn man halt irgendwie so als Autorin quasi nur so eine formlose Schwabbelmasse ist, wo jede Beta-Kritik irgendwie gleich die Form verändert, dann ist es natürlich klar, dass nachher nichts rauskommt, das irgendwie auf soliden Beinen stehen kann.
Ja, ich meine, in dem Moment ist es natürlich so, wenn du halt denkst, du hast halt noch so viele Probleme damit, deinem eigenen Instinkt oder deiner intuitiven Vision oder wie auch immer man das halt nennen will, irgendwie zu vertrauen. Definitiv ist das dann nachteilig, wenn du dir 10 plus Leute suchst, die dir Feedback geben. Weil, ne, dann ist es mit Sicherheit sinnvoller, erstmal mit ein oder zwei Leuten zusammenzuarbeiten, denen du halt wirklich auch handwerklich zutraust, dass sie dir halt fundiertes und brauchbares Arbeitsfeedback geben. Aber trotzdem denke ich mir, also mir fehlte an diesem Take so ein bisschen die Selbsterkenntnis, dass das auch was damit zu tun hat, wie man mit Feedback umgeht und nicht, dass halt irgendwie viel Feedback, das teilweise widersprüchlich ist, per se schlecht ist. Weil ich finde, viel Feedback, das teilweise widersprüchlich ist, finde ich total spannend. Mhm. Weil das halt auch wieder so unterstreicht, wie subjektiv teilweise ne, teilweise Menschen halt irgendwie lesen. Mhm. Und je nachdem ist es ja auch zum Beispiel wertvoll. Ich kann mich erinnern, in der Überarbeitung von Illusion 2 habe ich ja sehr viel auch an den Hauptcharakteren noch irgendwie so rumgedoktert, weil ne, natürlich auch das Beta-Feedback kam so, ja, nee, also verstehe ich noch nicht ganz und kommen bei mir irgendwie, also ne, teilweise. Mhm. Teilweise kam halt das Feedback so, ja, den Charakter verstehe ich nicht ganz, ich weiß nicht, was der will und irgendwie kommt das bei mir nicht an. Selber Charakter, anderer Beta-Leser, also, ach ja, aber die ist doch irgendwie schon so. Und ich hatte da sofort so einen Beschützerinstinkt, weil die ist doch, man will doch nicht, dass ihr irgendwas was Schlimmes passiert, wo ich mir denke, okay, also irgendwo habe ich schon so ein bisschen was richtig gemacht. Weil irgendwo kommt das schon und das kann dich halt nicht, und also ich persönlich finde so widersprüchliches Feedback halt sehr hilfreich, weil es mir zeigt, eben das nicht zu machen, eben nicht, weil ein Feedback zurückkommt und sagt, so hör mal, damit komme ich überhaupt nicht klar, das komplett umzuwerfen und nochmal alles neu zu machen, sondern ne, ich habe halt auf der einen Seite das Feedback bekommen, ja, nee, funktioniert für mich nicht. Und auf der anderen Seite das Feedback bekommen, ach ja, fand ich aber schon ganz süß. So. Und dann ist es quasi meine Aufgabe oder das, was ich als meine Aufgabe betrachte, halt rauszufinden, woran ich tatsächlich noch drehen kann, an welchen Stellschrauben ich halt drehen kann, um den Charakter nicht grundlegend zu verändern, aber halt so ein bisschen noch so eine andere Richtung zu geben, dass er vielleicht so ein bisschen verständlicher wird, so ein bisschen die Motivation noch so ein bisschen rauszuarbeiten, weil Motivationen rauszuarbeiten und Backstories auszuarbeiten und ne, so Hintergründe zu erarbeiten, die halt Handlungen ersichtlicher machen, haben ja nicht zwingend was damit zu tun, dass du den Charakter nochmal komplett änderst oder dass er jetzt irgendwie ein komplett anderer Typ ist als vorher. Aber wenn du das Feedback kriegst, so hör mal, der Typ ist ein totales Arsch und das Feedback ist halt durch die Bank, dann sollte man vielleicht auch mal nachdenken, ob man den Charakter nochmal neu schreibt. Ja. Aber wie gesagt, so finde ich halt so divergierendes Feedback halt immer ganz interessant, weil es halt zeigt so, okay, der Charakter ist an sich, so wie er ist, nicht das Problem. Meine Aufgabe besteht jetzt nur darin, noch so ein bisschen rauszumeißeln, dass das noch ersichtlicher wird, wie er ist und warum er tut, was er tut. Und so, damit es halt für die einen nicht kaputt gemacht wird, weil das würde es halt tatsächlich verschlimmbessern.
Ja.
Und für die andere Fraktion aber vielleicht unter Umständen ne, ersichtlicher wird, was dieser Charakter will und was ihn antreibt und überhaupt. So, war jetzt alles im generischen Maskulinum. Es geht eigentlich um einen weiblichen Charakter, aber ist egal.
Ja.
Der Charakter ist Charakter. Es halt.
Ne? Ja, das ist auch immer so ein Problem. Bei mir.
So, gut. Das hatte jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber ich eigentlich reden wollte. Und trotzdem habe ich mir jetzt wieder den Mund fusselig gelabert, aber das macht ja nichts. Wir waren aber eigentlich noch bei deinen letzten 12 Seiten Überarbeitung. Also ich persönlich habe ja für das Ende der Monster-Roh-Fassung von Illusion habe ich ja tatsächlich die letzte Woche gevloggt, die ich das geschrieben habe. Allerdings war ich da auch ein bisschen sehr fertig mit der Welt und wollte das irgendwie für mich in 20 Jahren nochmal angucken können, dass ich es tatsächlich geschafft habe, dieses Monster-Baby fertig zu schreiben. Also ich kann das nur empfehlen. Das macht so ein bisschen Spaß. Man hat so ein bisschen so das... Ne, so dieses Final Countdown-Gefühl ist tatsächlich ganz nice. Wobei natürlich Fertigschreiben von Rohfassungen ist halt immer so ein für ein Given Value of fertig, ne? Aber
oh, ja.
Trotzdem.
Ich werde dieses Buch auch erst dann für mich so inhaltlich alles in allem als fertig betrachten, wenn du es nochmal gelesen hast und mir gesagt hast, dass die Sachen, die für dich nicht funktioniert haben, jetzt für dich funktionieren. Dann kann ich ganz ruhig sein. Ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen scheiße, das zu sagen, weil ich dich jetzt im Grunde zwinge, das Buch nochmal zu lesen und ich dich gar nicht gefragt habe, ob du das machen wolltest. Wobei du aber gesagt hattest, du würdest schon gerne wissen.
Ich glaube, wir hatten darüber schon gesprochen, dass ich halt meinte, ich will zumindest den komplett nekromantierten und gefrankensteinten ersten Akt nochmal lesen. Dann kann ich es auch gleich nochmal lesen. Also von daher.
Naja, du kannst den ersten Akt und dann so den romantischen Kram vom dritten Akt noch mal lesen, wenn du auf den zweiten Akt keinen Bock hast. Aber das würde ich schon sehr gerne wissen, ob das dann jetzt für dich funktioniert. Ja, die letzten 10 Seiten. Ich meine, ich habe eben schon gesagt, vielleicht auf Twitter posten oder so. Die Sache ist, ich habe ein so geringes Mitteilungsbedürfnis. So jetzt so in Richtung der größeren Allgemeinheit. So.
Kenne das Problem.
Das, weiß ich nicht.
Ich kenne das Problem.
Ob ich das tatsächlich. Das ist auch, was Marketing für mich so schwierig macht. Aha.
Ja, wie gesagt, ne, also deswegen habe ich halt irgendwann so das Videotagebuch für mich entdeckt, weil ich halt festgestellt habe, dass mir das tatsächlich Spaß macht. Unabhängig davon, ob andere Leute es konsumieren. Weil ich das für mich mache. Ich will das in 20 Jahren nochmal angucken und mir denken, ach, was war ich damals jung und naiv und dumm oder so, keine Ahnung. Nein, aber mich auf jeden Fall nochmal daran erfreuen. Und das ist halt so ein, also, mein gut, weiß jetzt nicht, ob das irgendwen motiviert, meine Videos zu gucken, wenn ich jetzt sage, das ist halt so eigentlich mehr so ein, ich rede mit mir selbst oder mit meinem zukünftigen Ich, aber warum auch nicht? Ich meine, es kann ja auch für andere Leute interessant sein. Aber die primäre Motivation dahinter war halt nicht so ein, oh Gott, ich muss das dringend irgendwie der Welt mitteilen, sondern das war so ein, hey, das wäre doch total witzig, weil ich hasse mit der Hand schreiben. Also so Tagebuch führen und sowas wäre halt überhaupt nichts für mich, so gar nicht. Weil diese Dinger würden wahrscheinlich auch irgendwann in irgendeiner Kiste landen und dann irgendwie wunderbar vermodern oder so oder beim nächsten Umzug irgendwie verloren gehen. Aber da ist mir so YouTube, also solange irgendwie Google jetzt nicht abschmiert und die Zivilisation nicht untergeht und YouTube irgendwie aufhört zu existieren, ist das da jetzt erstmal und dann...
Für immer.
Ne? Kann man sich das angucken irgendwann mal später. So. Also... Und das hatte halt auch irgendwie so ein bisschen was so mit von diesem, ne, wenn man mal wieder so eine Phase hat, wo man sich denkt, so, oh, aber das hat ja alles so ewig gedauert und irgendwie ist man so gar nicht produktiv und bla bla bla. Ne, so hatte ich letztens, weil ich irgendwie dachte, so, oh nee, du hattest jetzt irgendwie von 20 Tagen in diesem Monat hattest du jetzt schon 15 Tage Kopfschmerzen. Was hast du eigentlich diesen Monat gemacht? Eigentlich fast nix. Und dann guckst du halt irgendwie so auf deine Vlogs, die du gemacht hast und denkst dir so, ach, eigentlich habe ich ziemlich viel gemacht.
Ja, so, ziemlich viel gebloggt auf jeden Fall.
Ne, also von daher, ja. Ist das so ein einerseits, andererseits. Aber ja, ansonsten denke ich mir auch immer so, ach, du müsstest eigentlich auch mal wieder was twittern. Und dann denke ich mir, ja, aber was denn? Das ist alles nicht so einfach. Ja, ja, dann, was ist dann so der nächste Schritt nach den 12 Seiten?
Nach diesen, es sind nur noch 11. Also eigentlich 10.
Okay.
Also ich bin auf Seite 136. Also
eigentlich 2. 100,
nein, es sind 10 und eine halbe. Ziemlich genau 10 und eine halbe. Also das Buch, der letzte Satz der letzten Szene ist genau ganz unten am untersten Ende von der letzten Seite.
Oh.
Und das letzte Kapitel, an dem ich jetzt dran bin, fängt ziemlich genau an der, ich habe doppelseitig ist es ausgedruckt und fängt recht weit oben auf der zweiten Hälfte von dieser Doppelseite an. Ja, naja, wenn ich das fertig drüber gelesen habe, dann werde ich die Änderungen, die ich da notiert habe, in die Datei einarbeiten und dann werde ich die überarbeitete Version nochmal auf unserem Drucker ausdrucken und dann werde ich mir das nochmal durchlesen und noch irgendwie so ein bisschen kleine Feinjustierungen machen und diese Feinjustierung dann auch in meine Datei einarbeiten. Und dann werde ich mal meine Vokabelliste durchgehen, weil ich habe eine ganze Liste mit Vokabeln, die irgendwie charakterspezifisch sind. Also es ist nicht nur Frack, sondern es gibt auch die Dose, dann die Klavierbank und die Schaukelwiese. Ich weiß noch nicht genau, wie Louis sie nennt. Eigentlich sagt er die Wiese mit der Weide, aber das ist irgendwie so lang. Und einfach sagt, und unter der Trauerweide oder so. Aber das ist jedenfalls so eine Sache. Und dann, ja, weiß ich nicht, müsste ich jetzt dieses Dokument raussuchen, wo das drin steht. Ich habe ich habe eine schöne lange Liste, die ich dann so mal abklappern werde. Und dann werde ich noch mal irgendwie mit mir ringen in Sachen Rechtschreibung, weil getrennt und Zusammenschreibung ist mein Todfeind. Das ist irgendwie, und ich habe es immer schon mal wieder nachgeguckt, aber es gibt halt keine wirklich festen Regeln, sondern es ist halt so, du schreibst es zusammen, wenn es zusammengeschrieben mehr Sinn ergibt, und du schreibst es getrennt, wenn es getrennt geschrieben mehr Sinn ergibt. So, ne? Weil
ja.
Nah aufzustehen zum Beispiel, schreibt man zusammen. Sich umzudrehen, schreibt man auch zusammen. Aber hinüberzugehen, da ist, ob du schreibst hinüberzugehen oder hinüberzugehen, ob du es getrennt oder zusammenschreibst, das verändert schon so ein bisschen die Bedeutung. Ne? Es ist meine Absicht, hinüberzugehen.
Mm.
Wenn du es zusammenschreibst, ist das einfach das ist ein anderes Ding. Und das sind halt so Nuancen. So, und diese Nuancen, die machen mir das Leben schwer. Und es ist auch einfach so, dass selbst wenn man denkt, man achtet drauf, ne? Und selbst wenn man tatsächlich drauf achtet, entgehen einem so viele Dinge. Das ist jetzt so beim Drüberlesen ist es auch so, dass ich mir denke, so, dann fällt mir das dann schon mal auf, so, das hast du jetzt getrennt geschrieben. Vielleicht hättest du es zusammenschreiben sollen. Vielleicht hättest du darüber nachdenken sollen, ob du es zusammen oder getrennt schreibst. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht ist es eigentlich das beste Maß, das einfach so zu schreiben, wie man es spontan geschrieben hätte. Weil so wie du es spontan geschrieben hattest, du schreibst das dann ja aus dem Gefühl heraus, wie sich dieses Wort anfühlt. Und dann, okay, dann ist es mal, weil du kannst tatsächlich einen Text haben, in dem hinüberzugehen getrennt und hinüberzugehen zusammengeschrieben, beide Versionen drin sind und es ist trotzdem nicht falsch geschrieben. So, ne? Weil es ja dann auch irgendwie immer hier mit Konsistenz und all sowas. Und
das ist unter anderem auch deswegen so einer der Gründe, warum meine Computerlesestimme so ein bisschen langsamer eingestellt ist, als das normale Lesetempo wäre, weil ich halt sowas auch einfacher finde, wenn man zuhört. So zu gucken, wie ist so der Rhythmus in dem Satz teilweise. Also bei deinem Beispiel jetzt nicht so, aber es gibt ja so ein paar andere Konstruktionen, wo man sich denkt, ist das als ein Wort besser oder sollte man das vielleicht irgendwie koppeln oder vielleicht auch einfach auseinanderschreiben und so. Und also wenn ich mir ganz unsicher bin, dann ist tatsächlich das einfach mal laut zu lesen oft tatsächlich sehr hilfreich, weil das so ein bisschen der Vorlesefluss halt so ein bisschen klarer macht, wie das tatsächlich wirkt, wenn das ein Wort ist und wenn das zwei Worte sind und bla.
Ja, ich meine, ein weiterer Punkt in Sachen Rechtschreibung ist auch so, ist irgendwie Schreibung mit Bindestrich. Weil, ne, Deutsch ist eine agglutinierende Sprache. Das heißt, da werden die Sachen gerne zusammengemanscht. Also der Haselnussstrauch ist ein Wort. Während im Englischen Hazelnut Brush sind zwei Worte.
Yep. Ja.
Und es ist schon interessant, weil wenn du im Deutschen Haselnussstrauch schreiben würdest oder Haselnussstrauch, weiß kein Schwein, was damit gemeint ist. Aber wenn du im Englischen schreibst, ich meine gut, Hazelnut ist im Englischen ist auch ein Wort. Du schreibst nicht Hazelnut, sondern du schreibst Hazelnut. Aber da steht Hazelnut Brush und man weiß, was gemeint ist. Und ich höre sehr viel Englisch, ich lese sehr viel Englisch und ich habe das Gefühl, dass die Dinge so ein bisschen abfärben, weil letztens habe ich das Wort Kapernmuffins gelesen und dachte mir so, eigentlich würde ich gerne schreiben Kapern-Muffins. Weil Kapernmuffins ist so ein lang, das sieht auch irgendwie mit, es sieht mir irgendwie, sieht es mir komisch aus. es fühlt sich komisch an. Aber auf der anderen Seite ist es halt, in Deutschen macht man das halt eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, ich sehe es immer schon mal wieder. Und naja, in manchen Texten sehe ich es auch getrennt geschrieben. Also, ne, englische Schreibweise, nur halt mit groß geschrieben am Anfang. Mhm. Ein Fahrradfahrer statt Fahrradfahrer.
Naja. Aber würdest du Fahrradfahrer... Das finde ich ganz furchtbar, weil solche Sachen zu koppeln. Also ich weiß, dass das für meinen Göttergatten, der beim Layout bei der Zeitung arbeitet, sind solche Sachen ja rote Tücher. Also wenn du ihn wirklich quälen willst, dann gibst du ihm einen Text zu lesen, wo halt Fahrrad-Fahrer drin steht.
Aha.
Ja, das nein, oh mein Gott. Weil die natürlich sehr, ne, weil es natürlich da auch verstärkt auftaucht, weil, ne, Zeitungen sind halt immer noch in diesen Spalten gesetzt. Das heißt, du musst dich sowieso schon sehr oft mit Worttrennungen irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Aber ja, die exzessive Benutzung von Bindestrichen für völlig normal erschließbare Worte, also Fahrradfahrer zusammenzuschreiben, da würde man ja jetzt beim Lesen nicht drüber stolpern. Bei Carpac-Muffins sehe ich das ein bisschen anders, weil das ist halt kein Wort, das man so ständig benutzt.
Ja.
Da finde ich, ist halt irgendwie so die Gefahr halt viel höher, dass man sich denkt, was für ein Ding?
Ja, so wie
oder
die
es gibt ja auch manchmal so Worte, mir fällt jetzt natürlich kein gutes Beispiel ein, aber es gibt ja manchmal so Worte, da
Abzipfen.
Ja, oder ne, letztens war es halt irgendwie so, da stand halt irgendwie in der Zeitung Orkansturm, aber wegen dem Umbruch auf der Spalte stand da Orkansturm. Was natürlich für Leute, die halt Fantasy-Rollenspiele spielen, hervorragend lustig ist. Kein anderer Mensch hat sich da irgendwas bei gedacht, aber ich fand den Orkansturm fand ich super. Ne, also es gibt halt so ein paar Worte, die sind halt so ein bisschen schwierig.
Aber wer schreibt auch bitte Orkansturm? Orkan, da ist doch Sturm schon drin begriffen. Das
ja,
ist, das ist, als würdest
nicht.
Du, als würdest du, als würdest du.
Der weiße Schimmel und so.
Schimmelpferd schreiben. Oder Stutenpferd oder Hengstpferd. Das ist da schon drin. Aber Orkansturm ist schön. Naja, aber da kommt dann halt bei mir wieder so die Frage, okay, aber dann ist es ja nicht einheitlich durchgezogen. Dann ist es ja nicht einheitlich. Manche Sachen sind mit Bindestrich und andere Sachen sind ohne Bindestrich. Aber es ist halt, man kann nicht alles mit Bindestrich machen.
Nee,
das sieht einfach
die furchtbar, gegen den Strich.
Furchtbar schlimm aus. Es gibt einfach zu viele zusammengesetzte Worte im Deutschen.
Ja, und, das ist wahr.
Ne?
Und wobei ich gerade auch so ein bisschen Flashbacks kriege zu den zu einer meiner letzten Korrekturdurchläufe für die Druckfahne von Elysion, wo ich halt, hatte ich das erzählt, wo ich genau rausgefunden habe, wie oft in diesem 220.000 fucking Worte-Manuskript das Wort euch vorkommt, weil das ein Fantasy-Manuskript ist und euchs manchmal groß geschrieben werden müssen und ich jedes einzelne nachgucken musste, um zu gucken, ob die Groß- und Kleinschreibung richtig ist. Und das muss ich mit ihr dann natürlich auch nochmal machen, ne? Weil ihr Kleid und ihr gehabt, ihr euch wohl, bla, ist halt auch nochmal was anderes. Und das war so schlimm.
Ja.
Das war so schlimm. Ich habe den ganzen Nachmittag meiner Lebenszeit damit verschwendet, 512.000 Groß- und Kleinschreibungen zu überprüfen. Aber das sind halt so Dinge, die muss man halt dann leider irgendwie machen.
Ja, das wird, ich meine, es wird auch noch definitiv einen Überarbeitungsdurchgang geben, wo ich meine Zeitlichkeitsregex über mein Dokument laufen lasse. Weil ich habe eine Vorliebe dafür, wenn ich irgendwie Probleme mit dem Formulieren habe. Und die habe ich häufig, wenn ich beschreiben muss, dass jemand nur Dinge tut. Ne? Wenn jemand nur Dinge tut und nicht dazwischen geredet wird und so, dann fühle ich mich immer ganz arg eingeschränkt. Und mein Default ist halt, alles so mit Zeitlichkeit zu beschreiben. Weil ja, die Dinge passieren nacheinander. Und mein Gehirn fühlt sich irgendwie unwohl, wenn bei Dingen, die nacheinander passieren, nicht irgendwas drinsteht, dass das auch so acknowledged, weißt du? Sagt so, ja, das passiert nacheinander. Mach das und das, ehe er. Und dann danach, als, während, bevor und dann. Das mache ich halt. Das mache ich halt, stellenweise exzessiv. Und es ist beim Drüberlesen ist es schon an manchen Stellen, also wenn irgendwann in der fernen Zukunft jemand mal meine Überarbeitungsmanuskripte in die Hand kriegt, dann sind immer wieder schon mal Seiten, wo in Großbuchstaben oben drüber dann Ausrufezeichen fünfmal unterstrichen steht, weil ich irgendwie auf diese Seite wieder ständig dann geschrieben habe und das dann irgendwie umzuformulieren und dann, okay, jetzt haben wir hier wieder Zeitlichkeit, ehe, während, nachdem, bevor, als, ja, und das möchte ich natürlich auch raussuchen, weil das schon so ein bisschen nicht so geil ist. Ich glaube, die Relativsätze habe ich mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Also das Ding, das und die, ja, ja. Die Hand, die und so, das sind Relativsätze. Ich weiß, dass du das weißt. Ich mache das nochmal für unsere Leserschaft. falls da jemand, so wie ich im Deutschunterricht, eher schlafen wollte.
Ihr könnt es einem verdenken.
Genau, ja. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut drauf. Und dann muss ich noch mal einen dedizierten Durchgang machen, wo ich nach Komma, Leerzeichen und suche.
Ich hasse Kommas vor und. Ich weiß nicht warum, aber ich lehne sie aus der tiefsten Seele meines innersten Ichs ab.
Ich weiß gar nicht warum.
Wahrscheinlich ist das bei mir so antrainiert, weil meine Sätze per se immer zu lang sind. Und ich dann irgendwie beim letzten oder vorletzten Überarbeitungsdurchgang, wenn ich halt mit der Computerstimme arbeite, sowieso immer einen Freck kriege, weil ich mir denke, warum ist da kein Punkt? Weil für mich halt Komma vor und halt nur dann irgendwie Sinn macht, wenn es halt zwei vollwertige Sätze verbindet. Genau. Und ich dann irgendwie immer so die Krätze kriege über mich selbst, weil ich denke, wenn das doch zwei vollwertige Sätze sind, warum machst du nicht zwei Sätze daraus? Die sind eh schon viel zu lang. Lass das doch. Also das ist so mein dann mit fünf Ausrufezeichen ist halt und. Weil ich halt Bedürfnis habe, meine Sätze immer so absatzlang zu machen. Keine Ahnung warum.
Also irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass ein Satz noch in Ordnung ist, wenn er weniger als 50 Worte hat.
Oh boy, ja.
Und ich habe jetzt irgendwie keinen Satz in meinem Buch, der so lang wäre. Also selbst ziemlich lange Sätze sind immer noch kürzer als 50. Und ich meine, ich bin auch dazu übergegangen, sehr viel vor aber und sowas einen Punkt dann zu machen. Statt Komma.
Wir haben ja auch letztes Mal festgestellt, dass wir tatsächlich zu den Barbaren gehören, die ihre Sätze mit aber und sowas anfangen. Von daher.
Ja.
Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Man kann einfach einen Punkt machen und dann groß weiterschreiben. Das geht. Es gibt dann Leute, die das Buch wieder wegstellen, weil ein Satz mit und angefangen hat, aber das ist dann halt vielleicht, so. Man kann nicht alle Leute glücklich machen.
Vielleicht sollte ich es diesen Leuten ganz einfach machen und einfach meinen allerersten Satz mit und beginnen.
Nee, ich habe ja erzählt, ich hab das quasi schon im Klappentext. Mit drin. Also in den meisten meiner Klappentexte ist halt auch schon so ein Dings drin, das mit und anfängt oder aber oder doch. Doch ist ein tolles Wort. Doch dann, bam, 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 kann man natürlich auch machen im Klappentext. Da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Also in meinen Klappentexten ist und, also nicht, weil ich das aktiv plane, sondern weil das einfach ist, wie ich schreibe. Gibt's meistens solche Sätze. Und dann denke ich mir, das ist doch schön. Die erfüllen dann zusätzlich die Funktion, dass sie noch Leute abschrecken, die mit meinem Stil sowieso nicht glücklich wären.
Genau. Ja, nee, also ich hab sehr, sehr, sehr viele Sätze kürzer gemacht. Ich meine, ne, Ela, dein Hinweis, deine Sätze, du hast, das sind immer wieder mal Bandwurmsätze, hat mich nachhaltig beeindruckt. Dass ich dazu übergegangen bin, sehr so, ich meine, es ist natürlich, ich habe es natürlich auch so ein bisschen an die Mood angepasst. Also, ja. Weil meine Grammatik in Bezug auf mit Bezug auf Satzform wird immer dann kreativ, wenn es emotional wird. Hm. Und irgendwie, um das so ein bisschen zu transportieren, dass der Charakter da gerade so ein bisschen unhinged ist. Also jetzt nicht unhinged im Sinne von, oh mein Gott, wo ist die Kettensäge? Ich muss jemanden zerstückeln. Sondern in dem Sinne unhinged von wegen, okay, ich befinde mich gerade nicht in einem emotionalen Gleichgewicht, sondern es passieren gerade viele Dinge in mir. Lass mich eine Synthese aus Form und Funktion herstellen. Genau, so, ja, aber ja, und ich war jetzt beim Überarbeiten, war ich immer mal wieder sehr überrascht, dass selbst in diesen sehr späten Kapiteln immer noch das viel drin ist, dass ich eben Sätze einkürzen musste, weil ich eigentlich hatte ich gedacht, dass ich das schon von Anfang an per se so geschrieben habe, aber anscheinend doch.
Ja, aber eigentlich denkt man das ja immer. Ich fand das irgendwie ganz niedlich, weil, wo wir eben schon davon sprachen, mein Mann hat ja jetzt letztlich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben oder das für sich zu entdecken, so als Art und Weise seinen Rollenspielcharakter für sich auszubauen. Mhm. Und ich finde das teilweise ganz niedlich, vor allen Dingen, wenn dann halt irgendwie so, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde schweigend auf den Rechner gestarrt wird und dann ruckt der Kopf halt so hoch und es kommt so ein, ich habe das doch schon 5-mal gelesen, warum sind da immer noch Tippfehler drin? Und ich mir halt denke,
oh, sweet,
oh, you sweet summer child. Ja, genau. Ja, ja. Wenn man bei jedem Überarbeiten 5 Rechtschreibfehler rausnimmt und 5 andere reinmacht. Das ist so.
Genau.
Also es ist faszinierend, das habe ich ja auch letztes Jahr festgestellt, als ich Elysion 1 überarbeitet habe. Da habe ich ja nun wirklich nichts gemacht, außer so ein bisschen Zeilenkorrektur, so ein bisschen Feinpolitur, so ein paar Sätze umgestellt, die so ein bisschen clunky waren und so ein paar Wortwiederholungen rausgeschmissen, die mir halt irgendwie durchgegangen waren, weil das halt irgendwie mit der Deadline damals halt alles irgendwie so ein bisschen scheiße war. Mhm. Und ich habe da so viele Fehler gefunden nachher in der Zeilenkorrektur mit der Computerstimme. Und ich mir dachte, das hat vorher ein Lektorat genossen. Ich muss also davon ausgehen, das war vorher okay. Und nur durch diese paar Sätze umstellen und halt so ein paar Wortwiederholungen vermeiden und so ein bisschen umformulieren, habe ich da jetzt wieder 35.000 Fehler reingebaut. Das kann nicht sein.
Wobei wir aber auch festgestellt haben, dass du bei der Computerstimme noch Vertipper und Sachen gefunden hast, die auch 5 Lektorate nicht mitgekriegt haben.
Ja, das ist wahr.
Also
ja, das ist halt so. Das menschliche Gehirn ist einfach gut darin, Fehler zu ignorieren.
Ja, und so ein Buch hat einfach, jedes Wort ist eine Gelegenheit, mindestens einen Vertipper oder Schreibfehler zu machen.
Ja,
und wenn du dann ein Buch hast, das irgendwie 100.000 Worte lang ist, dann hast du 100.000 Gelegenheiten, irgendwas falsch zu machen. Und selbst
so
wenn du
leider
irgendwie nur jede 100. Gelegenheit davon ergreifst, sind das immer noch, ich kann nicht rechnen, aber es sind immer noch recht viele.
Ja, es ist immer noch viel. Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, es ist halt auch so, es ist halt auch die Sache mit den Bandwurmsätzen, ne? Ich bin ja prinzipiell immer dagegen, dass man sich irgendwie antrainieren soll, seinen eigenen Stil rauszukürzen, weil das ist definitiv möglich. Und das habe ich schon gesehen, dass Leute das getan haben. Das fand ich dann halt.
Ich kürze meinen Stil rein.
Ne, oder so. Ich habe definitiv auch schon Texte gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, aber ne, jetzt ist das alles wunderschön, nur in 5-Wort-Hauptsätzen, aber dafür hat es jetzt halt irgendwie überhaupt keinen Appeal mehr. Schade eigentlich. Und die Atmosphäre hast du da auch gleich gekillt. Es ist halt nur so ein einerseits, andererseits, ne? Also bei meinen Texten ist es immer so, wenn du so lange blumige Beschreibungen hast, was ja bei Fantasy auch schon mal vorkommt, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Aber mein Problem ist halt wirklich, dass mein Hirn immer so denkt. Das heißt, ich habe dann halt teilweise auch so Sachen geschrieben wie, hier geht's gerade um Leben und Tod und alles brennt und Leute laufen um ihr Leben und trotzdem sind die Sätze so ein Absatz lang. Das geht irgendwie nicht. Das funktioniert nicht. Aber mein Hirn denkt halt erstmal so und dann muss man das halt in der Überarbeitung so ein bisschen einzäumen. Das geht sonst nicht.
Genau. Naja. Aber wir waren von Komma und abgekommen.
Ja, weil das stimmt.
Ich mag im Allgemeinen, mag ich irgendwie so Sätze schon, wo halt mit Komma und dann Nebensatz angehängt ist. Die Sache ist halt, dass ich nicht immer an das Komma denke, beziehungsweise manchmal man so einen Moment nachdenken, ob dieses und jetzt etwas, das in diesem Satz etwas verbindet, oder ist dieses und etwas, das zwei Sätze miteinander verbindet. Das ist, meistens ist es offensichtlich, aber manchmal muss man mal so ein Momentchen drüber nachdenken und deshalb wollte ich da dann halt auch nochmal drüber gehen und gucken. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich dann auch schon keinen Bock mehr. Das kann auch sein.
Das könnte bei mir durchaus passieren, weil, ne, aber es muss ja trotzdem gemacht werden, ne? Es ist halt ja so. Ja. Ne, also ich habe mit den letzten zwei Überarbeitungsdurchgängen für Illusion 2 sämtliche Energie fürs Überarbeiten definitiv verbrannt. Ich kann mich schon seit 2 Monaten nicht dazu durchringen, irgendwas drüber zu lesen. Es geht gar nicht. Ja. Weil ich so einen instinktiven Horror davor habe, irgendwas Korrektur lesen zu müssen. Aber es hilft ja nicht. Irgendwann muss man es ja doch machen.
Das kommt dann schon wieder. Pass auf. Demnächst kommt dann die Alpha für dich, für den Zirkel, und da kommen dann irgendwie, fällt dir dann auf, was irgendwie du alles noch schöne Charaktersachen machen könntest, und dann kommen die Ideen und dann fängt es an zu sprudeln und dann kannst du gar nicht mehr darauf warten, das endlich zu überarbeiten.
Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie in einer tiefen Sinnkrise bin. Es ist halt nur so, dass ich anmerken wollte, dass, ne, diese Kleinstkorrekturen so zum Ende einer Arbeitsphase hin sind halt irgendwie für mich immer mit so ein bisschen sehr viel Überwindung verbunden, weil das halt nicht mehr so wirklich das ist, was mir Spaß macht. Mir machen halt so grobe Überarbeitungen Spaß. Von daher, theoretisch, ne, mit der Alpha und so ist das halt genauso mein Ding. Trotzdem habe ich jetzt einfach mal irgendwie auch so genossen, einfach mal nichts mehr überarbeiten zu müssen und einfach mal was anderes zu machen, was ja auch mal schön ist.
Auf jeden Fall. Definitiv.
Man muss ja auch jedem Arbeitsschritt so seinen eigenen Zauber abgewinnen quasi. Es hat ja auch jeder Arbeitsschritt so seine Schattenseiten, aber man muss ja auch einfach mal festhalten, ne? Also das Schöne an diesen letzten Überarbeitungsdingen, so sehr sie mich halt irgendwie auch immer in den Wahnsinn treiben, ist ja immer so das, also für mich zumindest, ne, so dieses aber danach kannst du es halt irgendwie so als Gänze erfassen. Weil ich weiß nicht, ob das normal ist, aber für mich ist halt so, bis ich nicht für mich selber jetzt definiert habe, dieses Buch, so wie es ist, ist jetzt fertig. So. Ist das für mich halt irgendwie als Entität nicht so ganz greifbar. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich meistens noch über Sachen nach, so wie, solltest du dieses eine Wort in diesem Satz auf Seite 395 nicht doch noch ändern? Das ist so das Level, auf dem man, also auf dem ich, ne, schließe jetzt hart von mir auf andere, am Ende von so einem sehr langen Arbeitsprozess halt ist. Man kennt die Scheiße so auswendig, dass man sich fragt, ja, aber dieser eine Satz da in Kapitel 35, der ist immer noch nicht so ganz. Vielleicht sollte ich dieses eine Wort durch dieses andere Wort, das fast dasselbe aussagt, austauschen. Und das geht mir irgendwann selber auf den Sack.
Ja,
weil ich mir denke, irgendwann ist das nur noch Wheelspinning. Irgendwann ist das nur noch so, deine Zahnräder drehen sich nutzlos im Kreis und dann änderst du dieses Wort und am nächsten Tag gefällt dir das andere Wort aber doch wieder besser und dann änderst du es wieder zurück und das könntest du bis an dein Lebensende könntest du das so weitertreiben.
Und ja, es gibt
das
halt,
ist dann für mich so der harte Cut in dem Moment, wo ich mir denke, nö. das ist jetzt, das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Und das ist jetzt so. Und komischerweise, und das habe ich so in den letzten Wochen festgestellt, komischerweise, ne, jetzt ist das Baby gewickelt und das ist jetzt so und, ne, ich mache da jetzt nichts mehr dran, weil das ist jetzt so. Es sei denn, es fällt mir in 8 Jahren auf, dass ich doch nochmal anders machen will, wie das mit dem ersten Teil so war. Aber egal. Ich beschließe jetzt, das ist jetzt erstmal so. Und komischerweise dann findet erst so dieser mentale Shift statt. Und wenn ich dann da tatsächlich noch drüber nachdenke, dann ist das momentan so jetzt, dass mir irgendwie so beim Spazierengehen oder sowas auffällt, so, hey, du hast ja diesen Monolog in diesem einen Kapitel, der ist eigentlich ziemlich cool. So, und das ist dann so der Gedanke. Und dann ist er auch wieder weg. Und dann machst du irgendwas anderes. Und dann gehst du halt irgendwie deinem Tagwerk nach oder du stehst morgens auf und denkst dir so, ja, diese eine Dialogzeile, die war eigentlich cool. So, und dann gehst du wieder und machst irgendwas anderes. Das sind dann halt so, das finde ich persönlich halt schön daran, wenn man sowas, also bei mir funktioniert das so, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht so besonders bin, dass das bei anderen Leuten komplett anders ist. Wenn man sowas in den Schrank gestellt hat, dann schaltet mein Hirn auf dieses Level um, dass mir nur noch ab und zu so an den Kopf fliegt, was mir so gefallen hat. Vorher fliegt mir nur an den Kopf, dass dieser eine Satz nicht ganz perfekt ist. Oder dass ich immer noch nicht weiß, ob dieses eine Komma dahin musste. Oder dass ich immer noch nicht weiß, ob diese eine Kapitelüberschrift nicht hätte anders lauten können. Und wenn es dann einmal im Schrank steht und ich mich damit abgefunden habe, dass es jetzt so ist und ich bin jetzt glücklich, wie es ist und es ist alles gut, dann findet so ein Shift statt.
Ich muss sagen, ich hätte jetzt ein echtes Problem damit, mich auch nur an einen einzigen konkreten Satz aus meinem Buch zu erinnern. Also mich, wie habe ich das formuliert? Wie genau ist das? Ich, in meinem Kopf sind irgendwie so, sind die Psychodispos. Die sind in meinem Kopf und da ist irgendwie dann entweder so ein Unwohlsein, weil da irgendwie was noch nicht so ganz passt und dann so ein bisschen mein stummes Schreibhirn ein bisschen auf die Bremse tritt, um mich darauf aufmerksam zu machen. Aber ich meine, ich kann dir sagen, was in den Szenen passiert und in welcher Reihenfolge das passiert. Aber frag mich nicht nach einem Satz.
Nee, also mein Hirn funktioniert halt leider so, dass es sich große Teile von Text halt einfach Wort für Wort merkt. Das, ne, liegt halt auch da, also das war halt auch der mit einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Theater zu spielen, weil alle mir gesagt haben, du kannst das so gut auswendig lernen. Hilft. Definitiv. Wenn man das nicht kann, ist das dumm. Also es ist jetzt nicht unüberwindbares Hindernis. Man kann da so ein paar Techniken, glaube ich, anwenden, um das zu üben. Aber es hilft tatsächlich, wenn man in der Lage ist, sich große Anzahl von Text zu merken. Aber es ist halt auch so, dass wir halt Freunde haben oder ich mit meinem Mann mich komplett in Filmzitaten unterhalten kann oder in Pratchett-Zitaten oder in Zitaten aus irgendwas, weil, ne, Wort für Wort auswendig lernen ist halt sowas, das macht mein Hirn automatisch. Wenn ich irgendwas oft genug gelesen oder oft genug gehört habe, dann habe ich das quasi so Wort für Wort abgespeichert. Und das passiert halt dann mit meinen eigenen Texten leider auch. Und das ist dann halt irgendwann so der Punkt, wo ich es nicht mehr kann, weil es ist dann halt wirklich, du wachst nachts auf, ne, wie Kronk in ein Königreich für ein Lama. Du wachst mitten in der Nacht auf und denkst dir, dieser eine Satz auf Seite 395, der ist noch nicht perfekt. Und dann schläfst du wieder ein, weil du dir denkst, ja, aber er wird es auch niemals sein. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil, ja, anyway.
Nee, ich lerne nur die Dispos auswendig und wie sich die Dinge so entwickeln und die Perspektiven, so das Feeling. Ja. Das Feeling, die Details. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt auch jemand bin, wenn ich an was arbeite, dann sind mir Details schon wichtig. Aber so im großen, ganzen Zusammenhang finde ich Details eigentlich super irrelevant. Das ist mir bei meinen Prüfungen an der Uni immer so ein bisschen in die Hacken gefallen. Weil die an der Uni halt Details wichtig finden und die das irgendwie als dein ein Lernerfolg sich daran zeigt, nicht, dass du irgendwie die, jetzt habe ich sogar vergessen, wie der Typ heißt, Piaget, nicht, dass du irgendwie dass die grundlegenden Prinzipien, nach denen Piaget sich die kognitive Entwicklung von Kindern vorstellt, dass du die irgendwie darstellen und wiedergeben kannst und dir irgendwie die Arbeit gemacht hast, dir das anzugucken. Nein, du wirst in dieser Prüfung gefragt, ja, ab welchem Alter sagt denn Piaget, dass Kinder ihre Schuhe binden können? Ich so, fünf? Ja, und das geht mir bis heute nach, weil ich hatte nämlich vorher bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen und habe ihm ein halbstündiges freies Referat über die Prinzipien, unter denen sich Piaget kognitive Entwicklung vorstellt, wie das so übergeordnet, so das große Ganze, wie das so verallgemeinert funktioniert, habe ich ihm eine halbe Stunde drüber erzählt. Frei, ohne alles. Und dann fragt mich dieser Typ, dieser Prof in dieser Prüfung, stellt mir diese Frage und in diesem Moment kollabiert irgendwie mein Hirn. Und ich hätte sagen sollen, ich habe beim Lernen eigentlich versucht, so die Grundprinzipien zu verstehen. Ich kann Ihnen jetzt erklären, wie Piaget kognitive Entwicklung verstanden und konzeptionalisiert hat. Darf ich das machen? Weil ich habe keine Ahnung, wann Kinder ihre Schuhe binden. Ich habe mich mehr so
können sollen.
Ja, können
was
sollen.
Auch und das in keinster Weise verallgemeinerbar ist, aber was soll's.
Genau, das habe ich aber nicht getan. Und dann habe ich das, ich habe völlig versagt, weil ich halt von den Details einen Scheiß wusste und habe trotzdem eine 3 gekriegt. Und das hat mich total fertig gemacht. Aber egal, wir reden ja eigentlich jetzt nicht hier über meine nicht so geilen Erfahrungen an der Uni. Und warum ich an der Uni nichts verloren habe, sondern übers Schreiben. Aber ja, Komma und, da waren wir. Und dann, wenn ich diese ganzen Sachen dann gemacht habe, werde ich mir auch noch mal mein Buch vorlesen lassen von der Computerstimme, während ich da sitze und auch den Text sehe. Und ich habe die leise Hoffnung, dass das Buch so weit gut überarbeitet und formuliert und erledigt ist, dass ich das werde machen können, ohne dass das irgendwie noch mal ein halbes Jahr dauert, weil ich irgendwie hier und da und dort und überall noch irgendwie Sachen umformulieren und hin und her und kreuz und quer machen will. Weil ich eben alles mindestens zweimal drüber gelesen habe. Also stellenweise habe ich das dann, wenn ich größere Änderungen. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, da war irgendwie auch beim ersten Mal auf Papier drüber lesen, war nur irgendwie so hier mal ein Komma und da habe ich irgendwie, wollte ich ein anderes Wort haben und so. Die Sachen habe ich dann nicht nochmal ausgedruckt und nochmal drüber gelesen. Aber die, bei denen ich größere Änderungen gemacht habe und die dann, wenn ich dann beim zweiten Mal drüber lesen, ich meine, das ist so ein Gefühl, so, okay, jetzt habe ich so die größere Struktur, die an dieser Szene oder an diesem Absatz oder an diesem Teil in dieser Dispo nicht in Ordnung war, die habe ich jetzt geregelt, die passt. Jetzt muss ich nur noch diesen Formulierungskram in Ordnung bringen. So. Das ist dann die zweite, dieses nach dem zweiten Mal nochmal ausdrucken und nochmal drüber lesen. Das war dieser Teil. Und wenn ich so das Gefühl hatte, dann habe ich es mir nicht nochmal ausgedruckt. Aber wenn es so war, dass ich dann festgestellt habe, so, nee, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Das muss ich jetzt nochmal komplett nochmal aufribbeln und nochmal neu stricken. Die habe ich dann noch ein drittes Mal oder im Falle des ersten Aktes und der ersten 3-4 Kapitel oder so habe ich mehr als zweimal nochmal ausgedruckt und nochmal drüber gelesen, nochmal gemacht und so. Ja. Naja, und wenn das dann durch ist, da werde ich dann anfangen, das auf Wattpad zu posten. Also nachdem ich für die Computerstimme das vorgelesen hat, geht's plopp auf Wattpad. Und ich meine, mir wurde jetzt so ein bisschen so suggeriert, so ja, das erste Buch posten oder so die ersten paar Kapitel, das ist ja eine gute Idee. Genau, die ersten paar Kapitel, um mal zu gucken, wie es denn so ankommt, wie es den Leuten denn so gefällt. Aber irgendwie möchte ich eigentlich schon gern das komplette erste Buch da posten, mindestens. Und dann, ich meine, ne, vielleicht ist es dann auch so, dass ich 10 Kapitel gepostet habe und irgendwie bis dahin, dass sich 20 Leute mal angeguckt haben und sich dann angewidert abgewandt haben und seitdem hat sich irgendwie niemand mehr dafür interessiert. Das würde mir dann natürlich auch sagen, dass sich vielleicht der ganze Aufwand mit Cover und so jetzt nicht wirklich gelohnt hat und ich mir das mit dem Veröffentlichen sparen kann. Aber wir hoffen einfach mal, dass das nicht so ist. Und ja,
wobei wenn das ja auch dann nur ein Sampling von einer Webseite war. Ne? Also es kann natürlich auch immer noch sein, dass das im Zweifelsfall die falsche Zielgruppe angesprochen hat.
Ja, nee, ich werde es auch nicht nur auf Wattpad posten. Also ich habe auch fanfiction.net überlegt und dann wollte ich es auch bei mir auf dem Blog posten, wobei das wahrscheinlich die Adresse ist, bei der die wenigsten Leute drauf gucken. aber ja, dann habe ich halt auch überlegt, vielleicht zumindest mal die ersten paar Kapitel, wenn ich das irgendwie dazu bringen kann, anständig zu klingen und das mir irgendwie nicht die Seele auffrisst, das zu machen, das so als Hörbuch aufzunehmen und mal auf YouTube zu stellen und zu gucken, was so passiert. Aber das ist jetzt recht weit in der Zukunft. Aber ich wollte halt Wattpad und so diese Internet vor noch so ein bisschen statt Lektorat, weißt du?
Ja.
Wenn ihr irgendwelche Rechtschreibfehler oder Vertipper noch findet. Ich habe ja die Hoffnung, dass danach nichts mehr drin ist. Also nichts mehr im Sinne von, wie halt nichts mehr drin sein kann, ne?
Ja.
So, das
ist, ne, das Perfektion ist der Feind des Guten. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass, also, ne, wie gesagt, dieser Arbeitsschritt, Computerstimme und gleichzeitig auf den Text starren, wie gesagt, das ist so das, was mir die Seele aussaugt. Ich finde es unfassbar schrecklich. Aber es hilft tatsächlich. Also es ist mir seitdem nie wieder passiert. Ich meine, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht, weil jetzt habe ich das laut gesagt, aber ich kann mal auf meinen echten Holztisch klopfen, dass ich tatsächlich, seitdem ich das so als letzte Druckfahnenkorrektur halt irgendwie mache, ist mir der Gamen-Effekt nicht mehr untergekommen, dass man das fertige Buch in die Hand nimmt und aufschlägt und das Erste, was man sieht, ist irgendwie ein Tippfehler.
Oh, cool.
Ja, das kann jetzt natürlich auch nur Glück gewesen sein, aber ich glaube tatsächlich, dass man damit relativ viel rausfiltert. Und wie gesagt, jedes Buch, das ich jemals in der Hand hatte, egal von welchem Verlag das war, egal von welchem Autor das war, ich habe immer irgendwas gefunden. Also wenn du drauf achtest, dann findest du immer irgendwas. Aber das ist halt auch, also klar gibt's Leute, die dann halt so, ich habe auf Seite 343 einen Tippfehler gefunden. Da hat der Praktikant wohl nicht aufgepasst. Natürlich gibt es solche Arschlöcher. Aber den meisten Leuten ist es klar, dass das Menschen unmöglich ist. Und ich glaube, solange nicht ein Fehler auf jeder Seite ist, ist den meisten Leuten auch ziemlich wurscht.
Ja, ich meine, wir sind, glaube ich, irgendwie so um die Seite 50 oder so in Illusion 2. Und mir sind jetzt Tippfehler oder Buchstabendreher oder sowas, habe ich keine gefunden. Es war nur an ein, zwei Stellen so Wortwiederholung drin. Aber das ist halt auch, wenn du umformulierst und dann hast du es nicht auf dem Schirm, dass irgendwie im Satz vorher dieses Wort auch schon vorkam. Und dann, also das habe ich auch schon oft gemacht. Und das ist halt wirklich schwierig zu finden. Das nochmal, weil dann musst du es nochmal drüber gehen und dann änderst du es nachher nochmal und stellst dann fest, dass das Wort, zu dem du das an der Stelle geändert hast, zwei Absätze weiter nochmal kommt und du dann jetzt diese Wortwiederholung nur irgendwie einen Absatz weiter verschoben hast. Also es gibt für manche Dinge gibt es aber einfach keine optimale Lösung.
ja, an irgendeinem Punkt muss man auch sagen, es gibt halt die optimale Lösung nicht. Und ja, also bei der Versammlung habe ich tatsächlich noch, als ich die Neuauflage gemacht habe mit der Leseprobe, habe ich tatsächlich noch zwei Wortwiederholungen. Aber das war so zweimal dasselbe Wort direkt hintereinander. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie so ein Copy-Paste-Ding oder so. Aber das hat er mir tatsächlich irgendwie, das hat ja, das findet ja dann auch die Grammatikprüfung, ne? Das unterkringelt er dir ja dann blau, wenn da sie steht oder und oder sowas. Das ist ja dann normalerweise einfach auch ein Fehler und wird halt irgendwie gefunden. Da habe ich keine Ahnung, wie das passiert ist. Man weiß es auch teilweise nicht, ne? Weil ja, das sind halt, man arbeitet halt als Mensch mit einem Medium und ja, es wird halt nie irgendwie ein Level von Perfektion geben. Und ich meine, auch diesen Text haben 95.000 Leute, na gut, nicht so viele, aber ne, haben halt 5-6 Leute vorher gelesen. Von daher, ja, so what? Es hat sich aber auch noch nie, also über die Schriftart haben sich schon Leute beschwert, über die Wortwiederholungen hat sich keiner beschwert in der ersten Ausgabe. Also das scheint irgendwie niemandem, oder zumindest niemandem negativ genug aufgefallen zu sein, dass ich mir so eine Arschloch-Rezi irgendwie antun musste. ja, sorry, aber wer halt irgendwie schreibt, so, da ist ein Fehler drin, da hat der Praktikant wohl nicht aufgemacht. Da hörst du das Arschlochtum schon aus dem Satz raus, das tut mir leid.
Ja, ja.
Sorry, bisschen ranty, aber was soll's. Nee, also von daher, es gibt keine Perfektion auf diesem Planeten. Und so ist das wohl. Das war eigentlich nur mein Punkt. Ja. Mein Hirn gibt so ein bisschen nach, es ist zu warm.
Wollen wir das zum perfekten Schlusswort zu einer langen Unterhaltung übers Überarbeiten nehmen?
Ja, das können wir machen. Ich habe ein bisschen gezero-drafted letzten Monat, aber das ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Daher würde ich da dann vielleicht in der nächsten Workshop-Folge was drüber erzählen. Wenn der nächste Workshop ist ja auch schon wieder Camp Nano. Von daher habe ich da vielleicht tatsächlich auch irgendwie was Sinnführenderes beizutragen. Von daher bin ich gar nicht so traurig, dass ich jetzt inhaltlich gar nicht so viel beizutragen hatte. Doch, aber ich erzähl noch kurz das mit dem Barock und dem Rokoko, weil ich das so witzig fand. Okay. Ich habe ja die ganze Zeit behauptet, ich würde Rokoko-Spione schreiben und dann immer gesagt, ja, ich weiß, Rokoko ist eigentlich später, aber ist ja okay. Es gibt so viele Vlogs, in denen ich das sage, so, ja, ich weiß, Rokoko ist nicht ganz richtig, aber es macht ja nichts, wir nennen das jetzt so. Weil ich halt einfach gedacht habe, Barock wäre auch schon später. Ich dachte halt irgendwie immer, Rokoko kann man sich mit Versailles und Frankreich und sowas halt eher was drunter vorstellen. Und dann habe ich gedacht, wenn das alles irgendwie nicht passt, dann nimmst du halt das, was assoziativ irgendwie besser passt. Und dann habe ich aber festgestellt, die Zeitspanne, in der ich mich bewege, nämlich 1649 bis 1651, ist tatsächlich schon Barock. So, jetzt kann natürlich jeder denken, warum hast du nicht mal auf den Zeitstrahl geguckt, weil ich Geschichte studiert habe und wir Profis sind und ich da nicht drüber nachgedacht habe. aber ja, das ist auf jeden Fall schön. Ich kann jetzt also mit Fug und Recht behaupten, das passt in den Barock. Es sind Barock-Spioninnen, keine Rokoko-Assassinen, weil sie bringen nicht so viele Leute um, als dass man das irgendwie machen kann. Ich finde auch, der Fokus ist halt schöner, weil ne, es geht halt nicht wirklich darum, Leute umzubringen. Anyway. Aber ja, Barock-Spioninnen haben wir jetzt. Und was mich tatsächlich daran erfreut, und das wollte ich noch kurz mitteilen, wenn meine Hunde mich nicht über den Haufen rennen.
Eisbärenattacke.
Ich werde jetzt diesen Satz noch zu Ende erzählen und ihr werdet die Klappe halten. So sieht's aus. Ja, ich bitte ein bisschen, also für die Hundephobiker, das tut mir jetzt sehr leid, aber ich bitte ein bisschen Rücksichtnahme, weil unser Hund kränkelt ein bisschen und deswegen ist er ein bisschen unleidlich. Anyway, ich sage jetzt noch diesen einen Satz zu Ende. So, und ich habe festgestellt, es ist Barock und ich habe festgestellt, wenn man auf YouTube geht und dann da Barock eingibt, finden sich etliche Playlists mit Barockmusik und es ist hervorragend. Für die Atmosphäre, um damit irgendwie zu arbeiten. Das wollte ich nur mal so gesagt haben.
Herrlich.
Also es ist halt sehr viel Violinenmusik, so wie Vivaldi und so. Also, ja, Vivaldi wahrscheinlich nicht, aber ne, so dieses. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, als wir zusammen in Versailles waren? Und wir waren zusammen in Versailles in den Gärten und dann haben die irgendwann diese Cembalo-Musik angemacht. Aha. Das hat halt einfach was. Das war einfach schön.
Bach halt.
Ja, genau. Das war halt einfach schön und das ist halt irgendwie atmosphärisch sehr wertvoll. Und es hat vor allen Dingen auch keinen Text. Ich kann ja nicht mit Musik arbeiten, die irgendwie Text hat. Normalerweise mache ich mir so Ambient-Sachen an, irgendwie so Regengeräusche oder so.
Ja.
Aber Musik ohne Text funktioniert auch. Aber meine ganzen Film-Soundtracks und sowas, das passte jetzt irgendwie alles nicht. Von daher habe ich jetzt die Barock-Playlist für mich entdeckt. Das wollte ich jetzt noch kurz erzählen, weil dann habe ich wenigstens irgendwas erzählt. Also außer, dass ich ständig von Sachen erzähle, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber
Du hast, Ela, du hast schon ganz viel beigetragen, deine eigenen Erfahrungen zu Themen. Ich habe halt vor allem die Themen irgendwie aufgebracht, aber du hast schon auch bei, du brauchst jetzt nicht das Gefühl zu haben, dass du heute nichts geleistet hättest.
Nein, ich will ja nur sagen, ich hatte so thematisch dieses Mal weniger beizutragen, aber das macht das ja nichts. Das machen wir dann einfach nächstes Mal. Apropos nächstes Mal, soll ich noch kurz, bevor unser Hund jetzt ganz furchtbar grummelig mit mir wird, noch kurz erzählen, was wir in der nächsten Folge machen?
Ja, was kommt nächste Folge?
Super. In der nächsten Folge machen wir Worldbuilding mit Rollenspielmethoden. Also quasi die Follow-up-Folge zu unserer Charaktererschaffung mit Rollenspielmethoden. Da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, das war Anfang des Jahres oder war das noch letztes Jahr? Irgendwie sowas. Hatten wir ja schon mal darauf zurückgegriffen, dass wir beide Rollenspieler sind und dass wir beide wissen, wie das funktioniert, sich so einen Charakter mit Rollenspielmethoden zu erschaffen und haben uns dann gefragt, wie und wenn ja, inwiefern kann man das übernehmen fürs Schreiben? Und dasselbe machen wir jetzt quasi nur mit Worldbuilding. Und da werden wir so ein bisschen über Hard Worldbuilding und Soft Worldbuilding sprechen, so über narratives Worldbuilding, wie man das, glaube ich, nennt. Weiß ich nicht, glaube schon. Okay. Und so ein bisschen was zusammentragen, weil zumindestens habe ich mir, während ich das Worldbuilding für Elysion zusammengeschrieben habe, so ein paar Gedanken gemacht. Ich hoffe also, dass ich dann auch da thematisch so ein bisschen was beitragen kann.
Ja, sehr schön. Ja, da musst du mir, wenn du irgendwie noch so ein paar gute YouTube-Videos zu dem Thema hast, die du mir verlinken könntest, kannst du das gerne tun, weil Worldbuilding ist ja eher nicht so meine Forte. Also ich bilde schon auch Worlds und ich habe ja meine Fantasy und meine Lovecraft und mein Rollenspielabenteuer auch so, aber da habe ich mich jetzt noch nie so wirklich systematisch ans Worldbuilding rangemacht.
Ja. Ich glaube, zumindest zu Magiesystemen, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, das in der Charaktererschaffungsdings, da habe ich auf jeden Fall ein, zwei sehr hilfreiche YouTube-Videos zu, die kann ich ja dann schon mal raussuchen, auch für die Shownotes und so, und dann schicke ich dir die auf jeden Fall schon mal.
Perfetto.
In diesem Sinne ist es mir zu warm und deswegen würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.